Guten Morgen. Dolly hat schon gesagt, wir machen weiter in unserer Predigtserie zur Apostelgeschichte. Wir sind in Kapitel 17, Paulus ist in Athen. Ich bete noch, bevor ich beginne. Vater im Himmel, wie gnädig und gut bist du, dass du zu uns sprichst durch dein Wort. Bitte hilf mir und uns durch den Heiligen Geist und verwende diese Predigt, damit wir verstehen und glauben und lieben und dir vertrauen. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen. Wer kann, der mag bitte aufstehen. Ich lese aus Gottes Wort vor. Apostelgeschichte, Kapitel 17, Verse 16 bis 34. Während Paulus nun in Athen auf sie wartete, wurde sein Geist in ihm erregt, weil er die Stadt voll von Götterbildern sah. Er besprach sich in der Synagoge mit den Juden und den zum Judentum übergetretenen Griechen, ebenso auf dem Markt Tag für Tag mit denen, die gerade herzukamen. Aber auch einige epikureische und stoische Philosophen ließen sich mit ihm ein und manche sagten, was will dieser Schwätzer sagen? Andere aber meinten, er scheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein. Er verkündigte nämlich das Evangelium von Jesus und von der Auferstehung. So nahmen sie ihn denn mit sich, führten ihn auf den Areshügel und fragten, dürfen wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du vorträgst? Denn du gibst uns etwas Fremdes zu hören. Darum möchten wir gerne wissen, was dahinter steckt. Alle Athener nämlich, und auch die dort sich aufhaltenden Fremden hatten für nichts anderes so viel Zeit übrig als dafür, irgendetwas Neues zu erzählen oder zu hören. So trat denn Paulus mitten auf den Areshügel und hielt folgende Rede. Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in allem sehr auf die Verehrung der Götter bedacht seid. Denn als ich umherging und mir eure Heiligtümer ansah, fand ich auch einen Altar mit der Aufschrift »Dem unbekannten Gott«. Das, was ihr verehrt, ohne es zu kennen, das verkündige ich euch. Der Gott, der die Welt und alles, was darin ist, gemacht hat, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind, lässt sich auch nicht von Menschenhänden bedienen, als ob er etwas bedürfte, während er doch selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Er hat auch gemacht, dass das ganze Menschengeschlecht von einem einzigen her auf der ganzen Oberfläche der Erde wohnt und hat für sie festgesetzt, Zeiten und Grenzen ihrer Wohnung bestimmt. Sie sollten Gott suchen, ob sie ihn wohl umhertastend wahrnehmen und finden möchten, ihn, der ja nicht fern von einem jeden unter uns ist. Denn in ihm leben, weben und sind wir. Wie ja auch einige von euren Dichtern gesagt haben, seines Geschlechts sind auch wir. Weil wir also göttlichen Geschlechts sind, dürfen wir nicht meinen, die Gottheit gleiche dem Gold oder Silber oder Stein, einem Gebilde menschlicher Kunst und Erfindung. Über die Zeiten der Unwissenheit hat Gott zwar hinweggesehen, jetzt aber gebietet er den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an welchem er den Erdkreis mit Gerechtigkeit richten will, durch einen Mann, den er dazu bestimmt und den er für alle beglaubigt hat, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Als sie aber von der Auferstehung der Toten hörten, spotteten die einen. Die anderen aber sagten, wir wollen dich hierüber später noch einmal hören. So ging denn Paulus aus ihrer Mitte hinweg. Einige Männer jedoch schlossen sich ihm an und kamen zum Glauben, zum Beispiel Dionysius, ein Mitglied des Areopag, sowie eine Frau namens Damaris und noch andere mit ihnen. Bitte nehmt wieder Platz. Darf ich dich heute fragen, wofür du eigentlich lebst? Das ist im Grunde die Frage nach dem Sinn deines Lebens. Und das ist eine Frage, die wahrscheinlich viele von uns nur ganz schwer beantworten können. Aber wir können die Fragestellung ein wenig verändern. Wer oder was ist dir so wichtig, dass dir jede Freude, jeder Wert und jeder Sinn verloren gehen würde, wenn du diese eine Sache, diese eine Person verlieren würdest? Was ist dein schlimmster Albtraum, deine größte Angst? Im Grunde sind diese Fragen auf eines gerichtet, nämlich darauf, woran wir unser Herz hängen. Und in dieser Bibelstelle, die ich vorgelesen habe, geht es genau um diese Frage, woran hängt dein Herz? Wir werden uns zunächst anschauen, was den Menschen in Athen das Wichtigste war. Dann werden wir uns damit beschäftigen, was Paulus unternommen hat, um den Menschen in Athen zu helfen. Und am Ende werden wir uns damit beschäftigen, wie es um unser Herz steht, wie es um unsere Herzen steht. Was Paulus sieht und fühlt. Paulus ist jetzt also in Athen und wir lesen in Vers 16, dass er wartet. Wenn ihr die Kapitel 15 und 17 nachlest, dann werdet ihr sehen, er wartet auf Silas und Timotheus und ihr werdet dort auch sehen, wie es gekommen ist, dass er sich von den beiden getrennt hat. Paulus wartet nun also auf seine beiden Begleiter und während er wartet, geht er in der Stadt umher. Und Athen muss damals eine unglaublich faszinierende Stadt gewesen sein. Noch heute reisen viele Menschen nach Athen, um sich die Ruinen der antiken Bauwerke anzusehen. Und wir können uns daher nur vorstellen, wie faszinierend diese Bauten damals erst gewesen sein müssen. Und als Paulus sich so in der Stadt bewegt, sieht er etwas, das ihn zutiefst bewegt, nämlich emotional bewegt. Und das in ihm eine sehr tiefe Empfindung auslöst. Es soll in der Antike über Athen gesagt worden sein, dass es dort leichter ist, einen Gott zu finden als einen Menschen. Und genau das hat Paulus offenbar dort auch so wahrgenommen. Als er dort in der Stadt herumgegangen ist, hat er eine Vielzahl von Götterbildern gesehen, von Altären, von Tempeln, von Statuen. Und das war es, was ihn so aufgeregt hat. Im antiken Griechenland hat es 12 Hauptgötter gegeben und Göttinnen und noch viele weitere. Und jeder dieser Gottheit war ein bestimmter Bereich der Natur oder des Lebens gewidmet. Jeder dieser Gottheiten war für einen bestimmten Bereich des Lebens verantwortlich. Und die Aufgabe war es, diesen Bereich zu schützen oder dort für Erfolg zu sorgen. Und Paulus hat also gesehen, dass die Stadt regelrecht überflutet war von diesen Götterbildern. Aber er hat nicht nur die Götterbilder gesehen, sondern er hat gesehen, was das Problem hinter diesen Götterbildern war. Er hat verstanden, was die Not der Menschen war, die hinter diesen Götterbildern gestanden hat. Und das hat seinen Geist so erregt, wie wir in Vers 16 lesen. Paulus war aus zwei Gründen so bewegt. Das Wort, das Lukas hier verwendet, um die Empfindung von Paulus zu beschreiben, das finden wir auch in der altgriechischen Übersetzung des Alten Testaments, in der Septuaginta, und zwar immer dort, wenn beschrieben ist, was Gott empfindet, wenn er die Untreue, den Götzendienst von seinem Volk, vom Volk Israel beobachtet. Und genau diese Empfindung, die Gott da hat, die hat Paulus jetzt hier in Athen. Er ist empört darüber, dass falschen Göttern diese Anbetung und diese Ehre zukommt, die eigentlich nur dem einen und wahren Gott zukommen darf. Und das ist der Gott, den er kennt. Und daran, wie Paulus reagiert, sehen wir noch etwas. Wir sehen, dass er tiefes Mitgefühl mit den Menschen in Athen gehabt hat. Wie ich schon gesagt habe, hat Paulus die Not der Menschen hinter diesen vielen Götterbildern gesehen. Er hat erkannt, welche Not hinter diesen Götzen gestanden hat. Was war diese Not? Ich denke, im Grunde war diese Not nichts anderes als pure Angst. Athen war eine Stadt in Angst. Jeder dieser Gottheiten war ein bestimmter Bereich des Lebens zugeordnet. Und die Gottheit war dafür zuständig, zu schützen und zu versorgen. Angst vor Stürmen, Münzen an den Altar des Meeresgottes Poseidon gelegt. Angst vor Hunger nach einer schlechten Ernte, Getreide an den Altar der Fruchtbarkeitsgöttin Demeter gelegt. Angst, dass die Schutzgöttin der Stadt Athene, die Stadt beim nächsten Angriff der Perser vielleicht nicht beschützen wird, Parthenon für die Schutzgöttin errichtet. Athen war eine Stadt in Angst. Vielleicht wunderst du dich jetzt, wie naiv die Griechen damals waren. Doch wenn wir unsere Leben ansehen, hat sich dafür tatsächlich so viel geändert? Oder ist es vielleicht einfach nur so, dass wir einen anderen Umgang mit unseren Ängsten gefunden haben? Ich habe dich am Anfang der Predigt gefragt, was dein schlimmster Albtraum ist, deine größte Angst. Und die Antwort auf diese Frage wird sich mit der Antwort auf die Frage denken, was ist es, das du auf keinen Fall verlieren darfst? Was ist es, wenn du es verlieren würdest, wird damit gleichzeitig deine gesamte Lebensfreude, jeder Sinn, jeder Wert aus deinem Leben verschwinden? Was ist der Bereich, wo du keinesfalls scheitern darfst in deinem Leben? Wer ist dieser Mensch, den du nicht verlieren darfst, diese Beziehung, die du nicht verlieren darfst, weil du sonst jede Lebensfreude in deinem Leben verlieren würdest? Oder was ist diese eine Sache, die du nicht verlieren darfst? Wenn du so drüber nachdenkst, ich glaube, dann siehst du, dass sich im Grunde nicht sehr viel geändert hat. Wir sind nicht anders als die Menschen in der Antike in Athen, in dem Paulus damals war. Es gibt in unserem Leben etwas, das uns so wichtig ist, das die zentrale Rolle in unserem Leben einnimmt und das wir mit all unserer Kraft, mit all unserer Zeit, mit all unserem Geld und mit all unseren emotionalen Ressourcen verfolgen, indem wir diese Zeit und diese Ressourcen opfern, ja, dass wir eigentlich regelrecht anbeten. Und das tun wir, weil wir uns davon Erfüllung, Versorgung und Freude versprechen. Sicherheit, Sinn und Wert. Was auch immer das ist, das kann deine Familie sein, eine Beziehung, die du schon hast oder die du noch nicht hast, dein Beruf, deine Schönheit, deine Gesundheit, Reichtum, Macht, Erfolg, in welchem Lebensbereich auch immer, Genuss, in welcher Form auch immer. Was auch immer das eine ist, das du mit der größten Leidenschaft verfolgst, es hat das Potenzial, dein Götze zu werden, dein Abgott, das Zentrum deines Lebens, das Wichtigste in deinem Leben. Und Paulus hat in Athen gesehen, dass die Menschen sich in ihrer Angst und in ihren Nöten an ihre Ersatzgötter gewandt haben. An Götter, die sie sich ausgedacht haben, die sie aus Stein und Silber, aus Gold, aus welchem Baumaterial auch immer geformt haben. Und das hat ihn empört, weil sie nicht den Gott geehrt haben, den er gekannt hat. Und im Blick auf die Menschen in Athen hat es ihn mit tiefem Mitgefühl erfüllt, weil diese Ersatzgötter ihnen in Wahrheit nicht geben konnten, was sie sich von ihnen versprochen haben. Aber noch etwas hat ihn bewegt, denn er hat gewusst, dass die Menschen in unglaublicher Gefahr sind. Wenn sie nämlich den einen Gott nicht finden und erkennen, den er kennt, dann droht ihnen, dass sie verloren gehen, ewig. Was Paulus tut und sagt. Weil Paulus also das Problem der Menschen in Athen gesehen hat und erkannt hat und die Not hinter diesen Götterbildern, hat er gehandelt. Er war unermüdlich. Wir sehen das in den Versen 17 und 18. Paulus ist tagtäglich in der Stadt gewesen, der hat mit den Menschen geredet. Er war am Sabbat in der Synagoge und hat mit den Juden und den gläubig gewordenen Griechen geredet. Und er war auf dem Marktplatz und hat mit allen Menschen, die dort waren, geredet. Mit den einfachen Menschen von der Straße, ebenso wie mit den Philosophen. Und wie wir in Vers 21 lesen, waren die Menschen in Athen immer daran interessiert, etwas Neues zu hören. Und genau das war es, was Paulus wollte. Er wollte ihnen eine neue Botschaft bringen, die sie noch nicht gekannt haben. Und eine Botschaft, die ihnen hilft, mit der Not fertig zu werden, die er hinter den Götterbildern gesehen hat. Und deswegen hat Paulus diese Gespräche geführt und in all diesen Gesprächen hat er das Evangelium von Jesus und von der Auferstehung verkündigt. Und er hat erlebt, was wir auch erleben, wenn wir das tun. Einige haben ihn als Schwätzer beschimpft. Andere haben erkannt, dass er etwas Neues verkündet, etwas, das sie noch nicht gekannt haben. Und um dieser Lehre nachzugehen, haben sie ihn mitgenommen und auf den Areopag, auf den Areshügel geführt. Dort hat auch der Stadtsenat oder das Stadtgericht getagt. Das hat auch Areopag geheißen. Und genau vor dieser Versammlung sollte Paulus diese neue Lehre, diese neue Botschaft, die er in der Stadt verbreitet hat, verteidigen. Offenbar hat die Neugier der Menschen in Athen über ihre Skepsis gesiegt. Und Paulus hat in der Stadt den perfekten Anknüpfungspunkt gefunden, um ihnen Gott vorzustellen. Er spricht die Menschen in Vers 22 auf ihre starke Religiosität an, auf die vielen Altäre und Götterbilder in der Stadt, an denen diese Religiosität sichtbar wird. Und da hat er auch einen Altar gesehen, der dem unbekannten Gott geweiht war. Quasi als Versicherung, man kann ja nie wissen, falls man einen übersehen hat, vielleicht ist der dann unzufrieden und man hat kein gutes Leben. Und genau diesen Altar nutzt Paulus als Ausgangspunkt für seine Rede, für seine Predigt. Und er konfrontiert die Menschen mit ihrer Unwissenheit. Vers 23, was ihr verehrt, ohne es zu kennen, verkündige ich euch. Und Lukas hat uns da in unserem Abschnitt die Überschriften und kurze Zusammenfassungen zu den 5 Punkten der Predigt von Paulus gegeben, zu den 5 Punkten, die er ihnen über Gott sagt, um ihnen den Gott vorzustellen, den er kennt und gleichzeitig um die Unterschiede zu den griechischen Göttern deutlich zu machen und überhaupt zu allen Ersatzgöttern, zu allen Götzen. Wir werden uns jetzt 4 von diesen Punkten, 4 von diesen Dingen ansehen und im 3. Punkt meiner Predigt dann das 5. Vers 24, Gott hat alles geschaffen und er ist Herr über die gesamte Schöpfung. Gott wohnt nicht in Tempeln, die von Menschen geschaffen sind. Paulus macht damit deutlich, dass alles, was uns umgibt, das gesamte Universum von Gott geschaffen ist und dass er ständig alles unter Kontrolle hat. Es ist daher vollkommen absurd zu denken, man könnte Gott in einem Tempel unterbringen, der aus Baumaterial gebaut ist, das Gott geschaffen hat, und von Menschenhänden, die auch von Gott geschaffen sind. Vielleicht war das aber sogar eine willkommene Nebenerscheinung der griechischen Religiosität. Man baut einen Tempel für einen Gott und sperrt ihn dort praktisch ein. Das ist der Ort, wo man ihn verehrt, wo man hingeht und wo er auch bleiben soll und er soll sich dann nicht mehr in das Leben von uns Menschen einmischen. Also Gott und der Hausarrest im Gotteshaus, wo man ihn vielleicht am Sonntag besucht oder an welchem Wochentag auch immer. Und Paulus zeigt, dass es mit dem Gott, den er vorstellt, aber nicht so ist. Dieser Gott hat alles geschaffen und die Ordnung und die Schönheit und die Größe von seiner Schöpfung, die weisen darauf hin, dass da ein Gott ist. Und er ist es, dieser Gott, der diese Schöpfung auch ständig kontrolliert. Das zweite, Vers 25, Gott ist der Erhalter allen Lebens. Paulus erklärt, dass derselbe Gott, der alles geschaffen hat, auch alles Leben erhält und auch das gesamte Universum. Würde Gott das Universum nicht zusammenhalten, würde es in dem Moment aufhören zu existieren. Und es ist auch nicht so, dass Gott etwas von uns braucht, sondern Gott ist es, der uns versorgt. Er lässt die Sonne scheinen, er lässt es regnen, er ist es, der die Pflanzen, die Tiere und die Menschen versorgt. Und das ist unsere Sicherheit. Das ist deine Sicherheit, dass Gott seine Schöpfung versorgt und erhält. Verse 26 bis 28, das dritte. Gott herrscht über alle Menschen. Er ist nahe und will gefunden werden. Paulus beschreibt, dass Gott alle Völker aus einem einzigen Menschen geschaffen hat. Du kannst am Anfang der Bibel nachlesen, wie das war, wie er das gemacht hat. Gott hat aber die Menschen nicht nur geschaffen und sich dann selbst überlassen. Und es ist auch nicht so, dass er sie einfach nur versorgt, sondern er bestimmt unser Leben. Er bestimmt die Grenzen unseres Lebens, und zwar zeitlich und räumlich. Er ist es, der entscheidet, in welchem Land du geboren wirst. Oder hast du das entschieden? Oder kannst du entscheiden, wie lange dein Leben sein wird? Gott ist es, der das entscheidet. Er ist es, der unser Leben in der Hand hält und der all diese Dinge bestimmt. Und auf noch was weist Paulus in Vers 27 hin. Gott ist es, der unserer Existenz Sinn gibt, nämlich Gott zu finden, weil wir in ihm unser gesamtes Dasein haben. In ihm leben wir, in ihm bewegen wir uns und in ihm sind wir. Und Gott ist nahe. Und das vierte, Verse 28 bis 29, Gott ist der Vater aller Menschen. Paulus sagt, dass Gott alle Menschen nicht einfach nur geschaffen hat, sondern dass wir von Gott abstammen, dass wir seine Abkömmlinge sind, dass wir Gottes Nachkommen sind. Was meint Paulus damit? Paulus meint damit, dass Gott uns Menschen nicht irgendwie geschaffen hat, als Produkte seiner Fantasie, sondern er hat uns als seine Nachkommen geschaffen, in seinem Bild. Er hat uns in seinem Bild geschaffen. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass wir alle kleine Götter sind, aber es bedeutet, dass wir denken, dass wir handeln, dass wir fühlen, dass wir lieben, dass wir entscheiden und arbeiten. All das kann und tut Gott auch. Und im Blick auf diese Abstammung von Gott, auf dieses Geschaffensein, als dieses Gottesgeschöpfsein, ist Gott der Vater aller Menschen. Hast du dir schon einmal bewusst gemacht, welche Würde dir das verleiht, dass du in Gottes Bild geschaffen bist, dass du Wesensmerkmale hast, die Gott hat? Hast du dir bewusst gemacht, dass das nicht nur für dich so ist, sondern auch für den Menschen, der neben dir auf dem Stuhl sitzt? Ich glaube, wenn alle Menschen das ständig im Bewusstsein hätten, wird es wenig Gewalt auf der Welt geben und wenig Morde. Mit diesen vier Dingen zeigt Paulus, wie Gott wirklich ist. Das erste war, Gott ist der Schöpfer des Universums. Und das zweite, Gott ist es, der das Universum erhält und versorgt. Alles, was er geschaffen hat, erhält und versorgt er. Das ist deine Sicherheit. Das dritte war, dass Gott über alle Menschen herrscht, dass er bestimmt, wo wir leben und wie lange wir leben und dass er nahe ist. Und wir haben unser gesamtes Dasein in ihm. In ihm leben wir und sind wir und bewegen wir uns. Und das ist das, was deinem Leben Sinn gibt, was dir Sinn gibt. Und das vierte war, Paulus hat erklärt, dass alle Menschen von Gott abstammen. Gott ist, was dieses Geschaffensein von ihm angeht, der Vater aller Menschen. Wir sind in seinem Bild geschaffen und das ist es, was uns Würde, was dir Wert gibt. Dritter Punkt, unsere Herzen. Du erinnerst dich an die Frage zu Beginn der Predigt, an die Frage, woran hängt dein Herz? Wir haben gesehen, dass wir wie die Menschen in Athen Ersatzgötter in unserem Leben haben. Dinge, Menschen, Lebensbereiche, denen wir unsere gesamten Ressourcen liefern, unsere emotionalen Ressourcen, unsere Zeit, unser Geld, unsere Kraft. Und das tun wir, weil wir glauben, dass uns diese Dinge Sicherheit geben, Sinn und Wert. Und Paulus hat schon erklärt, dass das aber nicht so ist. Doch das Problem mit diesen Ersatzgöttern in deinem Leben ist noch größer. Und das macht Paulus in Vers 30 bis 31 klar. Über die Zeiten der Unwissenheit hat Gott zwar hinweggesehen, jetzt aber gebietet er den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen, denn er hat einen Tag festgesetzt, an welchem er den Erdkreis mit Gerechtigkeit richten will, durch einen Mann, den er dazu bestimmt und den er für alle beglaubigt hat, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Paulus erinnert etwas, an das wir nicht so gerne denken. Paulus erinnert daran, dass jede und jeder von uns eines Tages sterben wird. Spätestens, wenn wir mit dem eigenen Tod konfrontiert sind, wenn wir in einem Krankenhausbett liegen und nach Luft ringen, werden wir sehen, wie nutzlos diese Ersatzgötter waren, für die wir gelebt haben. Denn sie können uns nicht vor dem Tod retten. Sie haben keine Antwort auf den Tod. Und Paulus erinnert an noch etwas. Er erinnert daran, dass wir alle eines Tages Rechenschaft darüber ablegen werden, wie wir gelebt haben. In Vers 31 beschreibt Paulus, wie dieses Gericht sein wird. Gott wird den gesamten Erdkreis richten. Also alle Menschen, die jemals gelebt haben, die jetzt leben und jemals leben werden. Und dieses Gericht wird gerecht sein. Gott wird mit Gerechtigkeit richten. Das bedeutet, alles wird ans Licht kommen. Nichts bleibt verborgen. Unsere geheimsten Motive werden sichtbar werden. Und noch was sagt Paulus über das Gericht. Der Tag des Gerichtes ist festgesetzt, aber er ist noch nicht bekannt gegeben. Und auch der Richter ist festgesetzt und sein Name ist bekannt gegeben. Es ist der, den Gott aus den Toten auferweckt hat. Der Richter ist Jesus. Und worum wird es bei diesem Gericht gehen? Paulus beschreibt es in seinem Brief an die Christen in Rom, in Kapitel 6, in Vers 23, so. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. In dem Gericht wird es um die Frage gehen, woran wir unser Herz gehängt haben in diesem Leben. Wenn wir unsere Herzen an leblose Dinge hängen, dann werden wir das bekommen, was uns leblose Dinge geben können. Wenn wir unsere Herzen an leblose Dinge hängen, an Ersatzgötter und nicht an den lebendigen Gott, dann haben wir als Lohn für diese Sünde den Tod zu erwarten. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Wenn wir unsere Herzen aber an Jesus hängen, dann haben wir ewiges Leben zu erwarten. Wenn wir unsere Herzen an Jesus hängen, haben wir ewiges Leben zu erwarten. Aus Gnade, als Gnadengeschenk. Dein Problem und mein Problem ist jetzt aber, dass wir uns nicht einfach nur vornehmen können, dass wir ab jetzt für Gott leben und nicht mehr für diese eine Sache, für diesen einen Menschen, für diesen einen Bereich unseres Lebens. Das wird uns nicht so einfach gelingen. Wenn aber ein Leben für leblose Ersatzgötter, Gottes Gericht und den Tod zur Folge hat, wie können wir aufhören, für diese Ersatzgötter zu leben? Wie können wir damit aufhören? Es ist notwendig, das zu tun, was Paulus in Vers 30 schreibt, wozu er die Menschen in Athen aufgefordert hat und wozu er auch uns auffordert, nämlich Buße zu tun. Was bedeutet Buße tun? Buße tun bedeutet nicht einfach nur einzusehen, dass man etwas falsch gemacht hat und sich vorzunehmen, sich jetzt richtig anzustrengen und es einfach besser zu machen. Buße tun bedeutet, sich von dem alten Leben, das von Gott weggeführt hat, abzuwenden und umzukehren und sich Gott zuzuwenden, für ihn zu leben. Das ist Buße tun, Umkehr nämlich, weg von den Ersatzgöttern hin zu Gott. Das ist mit Buße tun gemeint. Paulus beschreibt es in 1. Thessalonicher 1, 9 bis 10 so. wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns rettet von dem kommenden Zorn. Wie kann das passieren, was Paulus hier beschreibt? Wie kannst du deine Ersatzgötter, deine Götzen loswerden? Der einzige Weg ist es, etwas anderes. Oder richtiger, jemand anderen mehr zu lieben als Macht, Geld, Kontrolle, Genuss, Erfolg. Nicht sie dürfen dein Herz erfüllen, sondern jemand anders muss dein Herz erfüllen. Und das passiert, wenn deine Liebe zu Jesus, zu Gott, diese Ersatzgötter aus deinem Herzen verdrängt. Jesus muss begehrenswerter werden, anziehender als diese Ersatzgötter. Und das geschieht, wenn du erkennst und verstehst, wer Jesus ist, wie er ist. Und wenn du an ihn denkst und er verdrängt die Ersatzgötter nicht aus deinem Herzen, dann hast du nicht richtig verstanden, wer er ist und wie er ist. Wenn du an ihn denkst und er verdrängt die Ersatzgötter nicht aus deinem Herzen, dann hast du nicht verstanden, wer er ist und wie er ist. Siehst du mit den Augen deines Herzens, dass Jesus, Gottes Sohn, der ist, durch den Gott Vater alles geschaffen hat und durch den die gesamte Schöpfung erhalten wird, der die Schöpfung erhält? Siehst du mit den Augen deines Herzens, dass Jesus Gott ist, dass er Mensch geworden ist und das Leben gelebt hat, das du leben sollst, aber nicht leben kannst? Siehst du mit den Augen deines Herzens, dass Jesus seine perfekte und vollkommene Beziehung zum Vater, zu Gott Vater und zum Heiligen Geist aufgegeben hat am Kreuz? Siehst du mit den Augen deines Herzens, dass Jesus am Kreuz die Verlassenheit von Gott erlebt hat, Gottes Zorn, die Hölle, die du verdient hast, damit dir dieses Gericht erspart bleibt, wenn du in ihn als deinen Herrn und Gott und Retter glaubst? Siehst du mit den Augen deines Herzens, dass er am Kreuz ausgerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er war verlassen, damit du Gott Abba, Papa nennen kannst. Aus einer lebendigen Beziehung zu Gott. Siehst du mit den Augen deines Herzens, dass Jesus sein Leben gegeben hat, damit du leben kannst, damit du Leben haben kannst, für immer bei Gott und mit Gott und in Gott? Wenn du das wirklich siehst mit den Augen deines Herzens, wenn das dein Herz erfüllt, dein ganzes Denken, dein Fühlen und dein Streben, dann wird das die toten Ersatzgötter aus deinem Herz verdrängen. Denn welcher andere Gott hat das für dich getan? Welcher andere Gott könnte das für dich tun? Welcher deiner Ersatzgötter könnte das für dich tun? Vielleicht erhoffst du dir von bestimmten Menschen oder Dingen oder Lebensbereichen ein erfülltes Leben. Doch was auch immer das ist, wofür du lebst, hat das eine Antwort auf den Tod? Hat das eine Antwort auf das kommende Gericht? Nur ein Gott, der Gott, den Paulus uns heute vorgestellt hat, hat eine Antwort auf den Tod und auf das kommende Gericht. Und er hat es in der Geschichte bewiesen, dass er diese Antwort hat. Er hat das durch den einen bewiesen, der Mensch geworden ist, der sein Leben am Kreuz gegeben hat und der auferstanden ist. Er hat das durch Jesus bewiesen. Seine Auferstehung ist unsere Hoffnung. Seine Auferstehung ist unsere Hoffnung. Wir alle werden sterben. Doch wenn du Jesus vertraust als deinem Herrn und Gott und Retter, wenn du zu ihm umkehrst, wenn die Liebe zu ihm dein Herz erfüllt, dann ist sein Versprechen an dich ewiges Leben. Ein erfülltes Leben in ihm und bei ihm und mit ihm. Und in diesem Leben außerdem Sicherheit, Sinn und Würde. Und die Auferstehung bestätigt, dass er sein Versprechen hält. Die Auferstehung bestätigt, dass er sein Versprechen hält. Als Paulus von der Auferstehung geredet hat, haben manche gespottet und manche haben gesagt, sie möchten ein anderes Mal mehr davon hören. Und Dionysius und Damaris und einige andere sind zum Glauben gekommen. Die Frage ist jetzt, wie reagierst du? Wie reagierst du? Herr Jesus, alles wurde durch dich geschaffen und auf dich hin und für dich. Danke, dass du Mensch geworden bist und für uns am Kreuz Gottes Gericht getragen hast. Wir bitten dich, stärke unseren Glauben durch den Heiligen Geist und bitte lass uns die Breite und Länge, die Höhe und die Tiefe deiner Liebe immer mehr erkennen und verstehen. Bitte lass sie unser Denken und Fühlen und unser Handeln bestimmen. Immer mehr. Amen.